Im ersten Teil habe ich 2 Stunden lang generelles plädiert über den Sinn des Strafrechts, über den Sinn des Strafprozesses, über den Sinn des Schwurgerichtes, darüber, dass man an das Urteil herangehen solle ohne Vorurteile, ein Vorurteil, das sei ein Urteil vor dem Urteil, zwecks Abbau antisemitischer Vorurteile und so weiter. Im zweiten Teil...
Darf ich kurz unterbrechen?
Ja?
Das Antisemitische bezog sich nur auf Sie in dem...
Das bezog sich nur... ich weiß nicht einmal, ob ich gesprochen habe von antisemitischen Vor... sondern von allgemein, aber das war mit einbeschlossen. Im zweiten Teil, nach 20 Minuten Pause, habe ich den ganzen Fall kasuistisch durchanalysiert, jedes Belastungsindiz durchgenommen, jedes Entlastungsindiz, habe neue Belastungsindizien aufgelegt und der Staatsanwalt hat vergessen, dies und dieses Indiz, darauf möchte ich ihn aufmerksam machen, das tue ich aber auch noch durchanalysieren und habe also nachgewiesen, erstens, dass eine Schuld unmöglich sei, zweitens nachgewiesen, dass mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit, eigentlich mit Sicherheit, ein Selbstmord vorliege, sodass alles klar war. Und schloss diesen zweiten Teil mit den Worten, dass ich eigentlich hier schließen könne, aber dass ich noch einiges zu sagen hätte, dass ich im dritten Teil meines Plädoyers ausführen werde. Und dann habe ich den dritten Teil mit den Worten angefangen. Herr Obmann, meine Herren Geschworenen, es wäre eigentlich gar nichts hinzuzufügen zu dem, was ich bisher plädiert habe. Aber ich wollte Ihnen doch sagen, erklären, wieso mein Kollege Roth und wieso ich ohne Aussicht auf ein Honorar mit der Befürchtung, einen Freispruch nicht erwirken zu können, 3 Jahre unseres Lebens in diesen Prozess hineingesteckt haben, ohne Reue. Und da habe ich gesagt, ja, und in diesem Prozess habe ich auch meine ersten grauen Haare bekommen. Ich bin in diesen Prozess hineingekniet. Nicht, weil ich mit meinem Kopf weiß, dass diese Frau unschuldig ist, sondern weil ich es weiß mit meinem Herzen. Und dann habe ich über das Wissen des Herzens plädiert, ohne Pathos, ohne... und habe den Leuten dargelegt, was es heißt, ein Wissen, das Wissen eines Menschen um einen anderen Menschen. Ein solches Wissen, dass es gar nicht anders sein kann, als so, wie er es weiß, aus einem höheren Wissen heraus. Und das war so dieser zweite Teil, das war so eigenartig. Es waren also 30 Journalisten da, es waren auf der Tribüne die 100 Menschen, fast 300 Menschen. Und ich habe wirklich nicht auf Tränendrüse plädiert, das ist also nicht meine Art. Ich habe sachlich, ich habe vehement plädiert, aber ich habe zur Sache plädiert und was ich sagte, gehörte zur Sache, auch wenn es zum affektiven Teil der Sache gehörte, es gehörte zur Sache. Und es war dann so, die 30 Journalisten waren da und weit über die Hälfte trockneten sich die Augen mit dem Taschentuch. Es war also herzergreifend, nicht ich, sondern das Schicksal dieser Frau, dass es mir gelungen war, mir gelang, zu schildern, den Schmerz, die Unbill, das Unglück lebendig zu schildern, einigermaßen, wie es von dieser Frau hat erlebt werden müssen. Ich hatte einen Mitarbeiter, der gekommen war, den Prozess zu hören. Der war Schlittschuhweltmeister, akademischer Schlittschuhweltmeister. ein Kerl von einer Härte und Zähigkeit unbeschreiblich. Er hat dann mal eine Woche Ferien von mir verlangt, erbeten, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten. Fuhr nach Davos, erkrankte an Grippe, blieb 5 Tage lang grippekrank, trainierte am 6. Tag und am 7. Tag gewann er die Weltmeisterschaft. Also ein ungeheurer Bursche, der war gekommen. Und der Verlauf dieses Prozesses und diese Art zu plädieren, hat ihm eine Welt erschlossen. Der heulte noch am nächsten Tag. Und zwar heulte nicht, aus Erschütterung, es ist ihm eine Türe aufgegangen, ein Fenster, durch das in eine Welt blicken konnte, eine Welt, ich kann nur nicht sagen, eine geistige Welt, die ihm vorher verschlossen war. Und diese Welt hat ihn umgeworfen. Ja.
Ja. Aber die Guala war eine solche...
Ja, jetzt will ich das eigentlich erzählen, was ich will noch was einschalten. Es war da eine Journalistin von dem sozialdemokratischen Blatt, ich weiß nicht was, eine prächtige Person, die wunderbar, prima vestierenderweise ihre Artikel schrieb, großartig. Und nun bin ich aber nicht plädiere, bin ich trocken und sachlich und kein Pathos und so. Und nachdem das Plädoyer fertig war, war eine der ganz wenigen, die nicht heulte, kam sie auf mich zu und sagte, hä, Sie haben ja Herz, Sie haben ja Herz. Ja, ein bisschen schon. Nun will ich von der Guala eigentlich erzählen, wie ich da abgekommen.
Aber gut so.
Ja. Folgendes. Es kam also, die Plädoyers fanden statt am vorletzten Tag. Es plädierten Anträge, wir antworteten, es wurde Abend. Und dann war noch für den nächsten Tag, für den Vormittag, übrig geblieben die Repliken der beiden Anwälte und fertig. Weil die haben ja das letzte Wort, die Verteidigung hat das letzte Wort. 8 Uhr sind wir angetreten, die Repliken dauerten nicht sehr lange, kurz und gut. Nach den erforderlichen Formalitäten zog sich das Gericht um 10 Uhr oder vor 10 Uhr zur Beratung zurück. Und diese Verhandlungen fanden statt im Schloss in Burgdorf oben auf einem Zuckerhügel. Und wir fuhren dann hinunter, diese ziemlich steile, enge Straße, zurück in das Hotel, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, wo wir waren und warteten dann. Und haben uns gesagt, na nur, also 10 Uhr, Stunde, anderthalb, Beratung. Und die Herren wollen üblicherweise um 12 Uhr essen. Vielleicht noch vor dem Essen wird das Urteil verkündet, wenn nicht. Also kurz und gut, es wurde 11, halb 12, 12, halb 1, 1, nichts, halb 2, 2. Und die Spannung wuchs ins Ungeheuerliche. Ich kann Ihnen gar nicht schildern, diese Spannung. Ich meine, es sind da zwei Menschenschicksale auf dem Spiel. 2 Wochen furiosester Kampf um diese 2 Menschen. Und die Zeit verging und es war Winter und es fing an, so gegen 4:30, 5 zu dunkeln. Und wir werden nicht gerufen. Schließlich um 5:30 Meldung, wir sollen hinauf. Wir fahren hinauf. Das Volk, das Fußvolk, schweigend hinauf. Wir gehen in den Saal, die Tribüne füllt sich. Journalisten kommen. Es werden die Angeklagten hereingeführt. Staatsanwalt kommt, wütend auf uns natürlich. Wir haben ihn ziemlich zerzaust. Ich habe dem auch noch Schönes gesagt. Übrigens, das ist vielleicht interessant einzuschalten. Der Staatsanwalt, der suchte natürlich die Geschworenen gegen mich als Fremdling einzunehmen. Und er sprach nicht von mir als der Herr Verteidiger oder der Rechtsanwalt Rosenbaum oder der... Er sprach Herr Rosenbaum aus Zürich, also diese Nuance. Und ich habe dann in meinem Plädoyer, wie ich dann gesagt, Herr Obmann, Geschworener, der Staatsanwalt, hatte die Freundlichkeit, mich sehr persönlich anzusprechen und von mir aus dem Herrn Rosenbaum aus Zürich und nicht generell vom Herrn Verteidiger zu sprechen, sondern mich persönlich skizzieren zu wollen. Das war nicht ganz genau, was er sagte. Ich bin nicht der Rosenbaum aus Zürich. Ich bin der Jude Rosenbaum aus Litauen, eingebürgert in der Schweiz. Ein Papierschweizer bin ich. Und dann habe ich gesagt, aber das kann der Herr Staatsanwalt mir nicht verbieten, die Schweiz mehr zu lieben als er. Denn, dann habe ich gesagt, warum ich die Schweiz als Fremdling mehr liebe als er. Also wir sind also alle da und warten. Und endlich geht also die berühmte Seitentür auf, zu der das Gericht hereintritt. Voran der Präsident, bleich und grün im Gesicht, schweißtriefend, wütend. Hinter ihm mit verbissenem Gesicht ein Beisitzeroberrichter und hinter ihm dieser Oberrichter Weber, der mit leuchtendem, erschöpft und leuchtend, ich sah, also er hat gesiegt. Und dahinter die Geschworenen, möglichst ein jeder mit Pokerface. Weil die wollten da so nichts zeigen. Und man setzt sich, sie setzen sich, und endlich fängt der Präsident die Litanei der Verkündung des Urteils an. In Sachen der so und so und so und des so und so betreffend so und so und so und so hat das Gericht gefunden und erkannt. Die Guala ist des Mordes nicht schuldig. Und dann noch schnell der andere nicht schuldig. Und dann natürlich löst sich die Spannung fast explosionsartig, oder nicht explosionsartig, so wie eine Überschwemmung, wie die, wenn die Deiche brechen. Und die ganzen Journalisten stürzen in die Mitte des Saales, wo nun die Angeklagten sind. Der Fürst Plechot, wir gehen hinunter zu unseren Klienten. Der Roth zu Riedel, ich zu Walla. Der Riedel schüttelt dem Roth die Hand und dankt ihm so. Und die Guala erhebt sich nicht von der Anklagebank und sitzt stotzig, stotzig heißt steif, sitzt also stotzig da mit einem beleidigten Gesicht. Und ich gehe auf sie zu und sage, ja, Fräulein Guala, Sie sind freigesprochen. Haben Sie das nicht verstanden? Sie sind frei, wir können frei nach Hause gehen. Worauf die sagt, Herr Fürsprech, Sie haben vor deiner Herren gesagt, ich sehe ein Totsch, ich bin denn kein Totsch. Habe ich gesagt vorher, dass ich sie, aha, das muss ich dann also alles nacherzählen. Das ist ein ganzer Passus des Plädoyers. Also im Plädoyer habe ich zu Beginn des Plädoyers, so ziemlich zu Beginn des Plädoyers, oder nein, im zweiten Teil des Plädoyers, habe ich versucht, die Psyche der Giftmörderin, dem Geschworenen, zu erklären. Und habe also die großen Giftmörderinnen der Geschichte Revue passieren lassen. Die Lucrezia Borgia und alle die Damen, wie sie sonst noch heißen mögen, und habe die beschrieben. Und das habe ich also möglichst farbenreich beschrieben, so dass während einiger Minuten diese ganze Prozessatmosphäre aus dem Saal verschwunden war und man also diesen Märchen, diesen Giftmärchen lauschte. Und als das Lauschen vollständig war, brach ich ab und sagte, so meine Herren, und nun schauen Sie sich doch die Angeklagte an, schauen Sie sich dieses unglückselige, arme Wesen an. Ist das eine Lucrezia Borgia? Ist das eine? Ist das eine? Und so weiter. Na, was ist denn dieses arme Wesen? Doch ein unglückseliger Totsch sitzt da vor euch. Totsch heißt Trampel. Totsch heißt Trampel. Und das hat also eingeschlagen, wirklich wie ein Blitz und wie eine Bombe. Es war wirklich so. Es war lächerlich, wenn man sich dieses arme Wesen anschaut. Dazu meint, das sei nur eine Giftmörderin, die vollkommen reaktionslos, stumpf da saß. Und Das Einzige von dem ganzen Prozess, was der im Kopf geblieben war, was sie verstanden hat, ist, dass der Herr Fürsprech Rosenbaum die Frechheit gehabt hat, und sie fälschlicherweise als einen Totsch zu bezeichnen. Und als sie also sagte, sie sei kein Totsch, dann habe ich gesagt, meine Herren, wenn einer von Ihnen doch einen Zweifel hat, vielleicht ist er jetzt gänzlich behoben.
Das verstanden auch die Geschworenen.
Das wurde dann verstanden, ja. Die Geschworenen haben das haben wir nachher alles erfahren. Das Urteil ist gefällt worden mit 9-2 Stimmen. Die 8 geschworenen Stimmen, die Stimme des Oberrichters Webers, gegen den Präsidenten, gegen den anderen Richter. Aber den Riedl-Wahler-Prozess, da könnte ich Ihnen wieder eine 10-stündige Geschichte erzählen.
Da müssen wir auch noch mal ran. Ich weiß nicht, ob Sie da noch etwas hinzufügen wollen, vielleicht über den Staatsanwalt, den Sie dann nachher auch noch sprachen.
Ja, der Staatsanwalt war leider dem Fall nicht gewachsen. Es war kein Gegner. Es war kein adäquater Gegner. Der hatte sich mit dem Problem dieses Falles, er wusste gar nicht, was ein Problem ist. Er hat sich mit dem Problem dieses Falles überhaupt nicht befasst, nicht wahr? Und hat dann so trampelhaft, ungefähr so trampelhaft wie die Angeklagte, eben gesagt, man muss die halt bestrafen, nicht wahr? Und in der Weise hat er auch plädiert. Warten Sie, was soll mir einfallen mit dem Staatsanwalt? Ich meine, dieser Prozess war so reich an Incidents, wie die Franzosen sagen, an Episoden und an Zwischenfällen. Eine Episode kann ich Ihnen sagen. Da saß also außer dem Gericht, den Geschworenen, war ein großer Tisch mit etwa 6 oder 8 Experten, die verschiedensten Experten. Der eine war der Chef der Irlandstadt Burghölzli, wo die Gwala zur Beobachtung war eine Zeit lang. Andere Giftexperten, also wegen Wirkung von Gift etc., also was über Gifte zu sagen ist. Und noch ein anderer psychiatrischer Experte, der Zürcher hieß, der war der Professor Meyer, ein Mann von großem Format. Und dann war ein Experte, ein Privatdozent, der vor der Ernennung zum Professor stand in Bern, ein Privatdozent Morgenthaler. Und der hat sich dann nach einigen Tagen des Prozesses an mich, ich kann nicht anders sagen, an mich herangeschlichen und bediente mich mit einigen Komplimenten, wie sehr ich mich da einsetze für die Angeklagten und wie schön menschlich das sei und auch ihn berühre das Schicksal dieser Leute sehr. Aber, sagt er, leider, er habe da Gelegenheit gehabt, mit dem Gericht in Füllung etwas Füllung zu nehmen, bestehe also ganz offensichtlich die Tendenz zur Verurteilung. Und nun glaube er, es könne ein Weg gefunden werden. Es sei doch so, die Gwala, die sei auch in psychiatrischer Beobachtung gewesen, wenn die Gwala ein Geständnis ablegen würde, so könnte man vielleicht die Brücke finden mit verminderter Zurechnungsfähigkeit, Verurteilung und Anerkennung mildernder Umstände zu bloß 6 Jahren, anstatt 20 Jahren und abgesessen durch die erlittene Haft. Und beim Herrn Riedl, wo es ja so nur Beihilfe war, da könnte man natürlich mit dem Strafmaß auch sogar weiter hinuntergehen, auf jeden Fall abgesessen durch diese Untersuchungshaft. Und das wäre doch ein Weg, eine Art Kompromiss, aber ein Weg zur Rettung, anstatt diese Menschen diesem furchtbaren Schicksal auszusetzen, wieder zu 20 Jahren verurteilt zu werden. Und es sei doch von uns allen, sowohl den Experten wie den Anwälten, hätten wir doch eine große Verantwortung. Und da mit mir könne man ja reden, habe er gesehen, mit dem Fürsprecher, glaube er, aber bei mir hoffe er auf Verständnis. Ich habe kein Wort gesagt, habe ihn ausreden lassen und habe ihm dann gesagt, es ist richtig, ich habe Sie verstanden. Und gehen Sie hin zu den Schweinehunden, die Sie zu mir geschickt haben, und sagen Sie ihnen, der Rechtsanwalt Rosenbaum schließt keine Kuhhändel ab. Wir wollen entweder Freispruch oder 20 Jahre. Kuhhandel wollen wir nicht. Und dann ist er so begossen weg. Und dann habe ich, als die Verhandlung wieder anfing, habe ich gesagt, ich muss zu sagen. Vorhin sagte ich, ist ein Kerl zu mir gekommen. Und wenn er die Courage hat, zu sagen, wer er ist, dann soll er sich zeigen. Und dieser Kerl hat mir folgenden Kuhhandel vorgeschlagen. Hab die ganze Geschichte hingelegt auf den Tisch. Und das hat er seinen kolossalen. Ja, er ist dann nicht Professor geworden.
Aber er hat auch nicht den Mut gehabt, aufzustehen.
Ja, doch, ist es der Fall. Ja, ganz klar, ich habe ihn die ganze Zeit auf ihm gezeigt. Nicht wahr? Dann musste natürlich hat er geredet. Das Gericht musste ihn desavouieren und sagen, nein, der Herr Morgenthaler hat mit uns nicht geredet. Nicht wahr? Ja. Ich habe dann noch viel mehr dann so, ich habe dann die Geschichte dann sehr ausgebaut.
Wir nehmen uns vor, dass wir da noch mal dran gehen.
Ja.
Ich würde gerne noch einmal zu einem zweiten Prozess, der dann Ihr Leben so bestimmt hat, zurückkommen, weil mir da noch ein paar Passagen ein wenig fehlen. Sie können entscheiden, ob Sie darüber etwas sagen wollen. Ja. Mir ist noch nicht einsichtig in dem, was wir auf Band haben, wie diese Arbeit für die republikanische Regierung Spaniens begonnen hat. Wie kam es dazu?
Die kam dazu, dass zu mir ein sehr schweigsamer Herr hereinkam und mir vorschlug, als Treuhänder zu fungieren. Lassen Sie das. Mir vorschlug, als Treuhänder zu fungieren bei der Lieferung von der litauischen Artillerie an die spanische Regierung und der französischen Flugzeuge an die spanische Regierung. Und da sagte ich dem, ja, das mache ich, aber nur ohne Honorar. Und das wurde dann so gemacht, abgewickelt hat sich das so, dass der zu mir brachte einen Karton von etwa 40 auf 50 Zentimeter und ungefähr so hoch, voller Banknoten. Also viele, viele Millionen, als Treuhänder hinterlegt. Die habe ich ungezählt bei mir gehabt, hat gesagt, das sei so und so viel, bitte. Und da war vereinbart worden zwischen der Swissair und den Spaniern und der Air France. Vereinbart worden, dass diese Flugzeuge, das waren also zweitrangige Flugzeuge, die die Swissair abstoßen wollte, die aber durchaus noch verwendbar waren, von Schweizer Piloten nach Le Bourget, also nach dem Flughafen Le Bourget in Paris geflogen wurden. Dort wurden sie dann von spanischen Piloten bestiegen, nach Spanien weiter. Aber der Verkauf war offiziell an Frankreich. Und da war er so vereinbart, dass wenn mir von einer bestimmten Person aus Paris ein bestimmtes Codewort telefoniert wurde, es hieß, ich könne das Geld nun des Visier auszahlen. Das war meine Funktion. Und mit Litauen war das nicht mit dem Visier, war Bank und so weiter.
Ich bin da noch etwas impertinent.
Bitte.
Ich kann mir vorstellen, dass der Demokrat Rosenbaum den Demokraten in Spanien helfen wollte. Das ist sicher ein Motiv gewesen.
Das Hauptmotiv war, ich wusste, das geht gegen den Faschismus. Und gegen den Faschismus war ich auch zu jedem Verbrechen bereit. Das ist, was Sie wissen wollten.
Ja, zum anderen noch dieser schweigsame Herr. War da eine Verbindung zur Heimat, zu Litauen dabei?
Ich weiß bis heute nicht, welche Staatsangehörigkeit er hatte. Ich weiß nicht, was seine Muttersprache war. Er sprach alle Sprachen mit gutem, nicht dem Akzent. Ich weiß nicht, was das für ein Landsmann war. Ich weiß gar nichts.
Dann haben Sie ja während des Prozesses die Aussage verweigert.
Ja. Das heißt, es war so, angeklagt war nur ich und es wurde von mir, ich wurde auch nicht gefragt, ja, ob denn nicht die Swissair wusste, dass es nicht für die Franzosen sei. Das hat man mich gar nicht gefragt. Und ich wurde dann verurteilt und als der Prozess dann vom Bundesgericht ging, hat das Bundesgericht gefunden, das sei doch sehr eigenartig, ob denn die Swissair das nicht gewusst habe, und hat die Akten zurückgeschickt zur Ergänzung der Untersuchung. Es möge doch untersucht werden, wie weit die Swissair dabei beteiligt war. Und ich saß damals